Akratisch und akribisch.
Einseitig, aber unparteiisch.
Der libertäre Podcast.
Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
Willkommen zurück beim libertären Podcast, dem ernsten und satirischen Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Wir schauen gemeinsam auf den September zurück, aber eigentlich diesmal mehr voran als zurück. Denn als erstes geht es um die anarchistische Buchmesse in Berlin im November. Danach reisen wir nach Russland und beschäftigen uns mit der Repression gegen Anarchistinnen dort. Außerdem schauen wir uns an, was wir in Deutschland gegen Abschiebungen unternehmen können. Zum Schluss gibt es wie immer unsere Kolumne »Wo herrscht Anarchie?« Wenn ihr uns auch im Radio hören wollt, dann schaltet ein am 15.10. um 15 Uhr oder um 21 Uhr auf 88,4 MHz in Berlin und 90,7 MHz in Potsdam. Und wenn ihr uns Feedback geben wollt, dann schreibt uns gerne. Ihr erreicht uns unter aradio-berlin@reiser.net oder auf Mastodon unter @aradio_berlin. Damit euch nicht langweilig wird, starten wir direkt mit Musik. Alles Scheiße mit Radikale Mitte und einem Interview zur anarchistischen Buchmesse in Berlin.
Wenn ich irgendwann einen Klimakleber auf der Straße sehe, kaufe ich mir einen SUV, in dem ich ihm sein Leben nehme. Und wenn ich dann schon rolle und so viel Geld für den Scheiß Sprit hier zahle, kümmere ich mich direkt noch um die scheiß verfickten Fahrradfahrer. Die fahren doch alle so, yeah, als gehört die in die Straße. Diese rücksichtslosen Pisser drück ich in die nächste Gasse. Und wenn noch einer schreit, Tempolimit auf der Autobahn, werd ich aus diesem linksversifften Scheiß dann bald echt auswandern. Wegen der sogenannten Mitte hat Deutschland damals funktioniert. Auf diese konnte man vertrauen, während man Menschen deportiert. Euer Stillstand ist die Tugend, darüber wird laut diskutiert. Während sich denn eure Meinung täglich weiter faschisiert. Und die Polizei von heute hat es einfach richtig schwer. Wenn's nach mir ging, greifen diese gerne öfter zum Gewehr. Ja, die Knäste dieses Landes haben mit Knast auch nichts zu tun. Wenn jemand Steine auf die Kopf wird, legt den Bastard einfach um. Wenn einer, der schlecht Deutsch spricht, sich im Ansatz nicht benimmt, soll er damit rechnen, dass ich ihn jag, bis er verschwindet. Wenn die Polizei nichts macht, muss man selber halt was machen. Ich hab die Schnauze hier so voll, ich glaub, ich zieh morgen nach Sachsen. Wegen der sogenannten Mitte hat Deutschland damals funktioniert. Auf diese konnte man vertrauen, während man Menschen deportiert. Euer Stillstand ist die Tugend, darüber wird laut diskutiert. Während sich denn eure Meinung täglich weiter faschisiert.
Hallo, und magst du dich kurz vorstellen?
Hola, ich bin Folia und bin Teil der Gruppe, die gerade ein anarchistisches Treffen und Buchmesse in Berlin organisiert.
Wann wird denn die Buchmesse stattfinden?
Die Buchmesse findet am 7., 8. und 9. November in Mehrenhof statt. Das ist in Berlin-Kreuzberg.
Gibt es einen oder mehrere Themenschwerpunkte, die ihr habt?
Ja, folgende Themen finden wir wichtig. Krieg, Genozid und militärische Mobilmachung. Antikoloniale Bewegungen. Verschiedene Themen finden wir wichtig, vor allem Krieg, Genozid und militärische Mobilmachung. Antikoloniale Bewegungen wie zum Beispiel in Palästina, Sudan und Kongo. Auch Vormarsch von rechts und generell gesellschaftliche Faschisierung. Erdzerstörung ist auch ein wichtiges Thema. Technologiekritik, zum Beispiel an KI, aber auch an anderen Technologien. Gesundheitsautonomie und Feminismus, insbesondere patriarchale Dynamiken in der anarchistischen Bewegung konkret und auch Transfeminismus. Also es ist trotzdem möglich, andere Themen einzubringen, wenn etwas noch Wichtiges einfällt.
Ihr wollt nicht nur eine Buchmesse sein. So wie ich das verstanden habe, geht es auch darum, dass ihr einen Ort des Austausches bieten wollt. Und ja, da wollte ich mal hören, was da so eure Ideen sind.
Der Aufruf zur Mitgestaltung war sehr offen. Und es hat sich eine recht diverse Gruppe herausgebildet, die zu unterschiedlichen Richtungen des Anarchismus tendiert. Wir freuen uns, dass wir trotzdem schon viel Gemeinsames finden konnten. Und ja, es geht nicht nur um die Bücher. Es gibt ein breites Spektrum an Themen und Formate während der Veranstaltungen. Wir wollen miteinander ins Gespräch kommen, uns auszutauschen. Und wir wollen miteinander ins Gespräch kommen, uns austauschen, kennenlernen. Und wir hoffen, dass daraus etwas erwächst. Die momentanen Zustände erfordern, dass unsere Ideen an Kraft und Verbreitung gewinnen. Und ja, wir wünschen uns, dass man dadurch Inspirationen und Ideen zum täglichen Handeln mitnehmen kann. Wir verstehen, Anarchie ist nicht begrenzt durch Events. Zusammenkünfte können sie aber erweitern und konkretisieren.
Was wünscht ihr euch von Menschen, die vorbeikommen?
Dass sie sich als MitgestalterInnen des Ganzen verstehen. Unser Ziel ist es nicht, ein Event anzubieten, bei dem für BesucherInnen gesorgt wird, sondern einen Raum zu schaffen, in dem Eigenverantwortung, eigene Ideen und eigene Initiative im Vordergrund stehen. Wir möchten weg von Konsum, von Inhalten hin zum gemeinsamen Gestalten.
Wie kann ich denn mitmachen? Das geht ja, glaube ich, einmal im Vorfeld und einmal an den Tagen selbst, oder?
Ja, also für die Vorbereitung der Buchmesse freuen wir uns auf Vorträge, Diskussionen, Workshops, Filmen und anderen künstlerischen Beiträgen zu diesen genannten Themen vorzuschlagen. Plakate und Flyer verteilen, das ist auch natürlich sehr wichtig. Gerne kann man eine E-Mail schreiben, um die Abholung oder Sendung zu koordinieren. Die E-Mail-Adresse acabb@reisa.net. Schlafplätze anbieten ist auch sehr wichtig, da viele Menschen zur Buchmesse nach Berlin aus anderen Orten anreisen. Und genau, und an der Tagen der Buchmesse übersetzen. Es wird auch, muss ich sagen, ein internationales Event mit Leuten, die nicht nur aus Berlin und Deutschland kommen. Die Live-Übersetzungen sind eingeplant, mindestens zwischen Deutsch und Englisch. Und eventuell auch Spanisch oder gerne andere Sprachen. Und Menschen können gerne sich als Dolmetschende auch zu anderen Sprachen einbringen. Das wird uns sehr helfen. Und an dem Tag wird auch wichtig, dass Kinderbetreuung organisiert wird. Wir wollen natürlich auch was zum Essen besorgen und suchen gerade Gruppen, die eine der verschiedenen Mahlzeiten kochen können und gerne auch bei acabb@reisa.net. melden.
Habt ihr das Gefühl, auch Menschen anzusprechen, die weniger theoretisch veranlagt sind und eher in der Praxis hängen?
Ja, voll. Also so haben wir auch das Ganze so konzipiert. Wir wollen nicht nur Buchpräsentationen haben oder Bücher schauen, sondern auch für Hands-on-Veranstaltungen oder Workshops den Raum öffnen. Wir sind noch für Vorschläge offen, also gerne oder Vorschläge an uns schicken. Wir versuchen ganz klar auch Veranstaltungen mit praktischem Bezug dabei zu haben. Die Theorie und die Praxis schließen sich nicht gegenseitig aus, sondern bedingen sich gegenseitig. An diesem Ort können wir unsere Ideen schärfen für die Tat der Veränderung.
Es gab ja letztes Jahr schon eine Buchmesse. Seid ihr das gleiche Team wie vom letzten Mal?
Nein, wir sind ein Haufen von Individuen, der sich für dieses Projekt, dieses Jahr, mehr oder weniger zufällig zusammengefunden hat und organisieren dieses Treffen zum ersten Mal.
Ich hatte auf der Seite gelesen, dass ihr euch als Initiativgruppe versteht. Was meint ihr denn damit?
Wir sind eher eine Versammlung von Anarchistinnen von Berlin, die die Gruppe recht offen hält und sich nicht als geschlossenes Kollektiv versteht und Unterschiede in Positionen zum gewissen Maße toleriert. Wir ergreifen die Initiative, um etwas in Bewegung zu setzen.
Gibt es noch andere Veranstaltungen, die ihr so geplant habt?
Ja, am 11. Oktober haben wir eine Party. Es handelt sich um die dritte Ausgabe einer Party, die heißt Cumbia Antisciuta. Und ist eine Party, die in Solidarität mit Gefangenen aus dem globalen Osten und Süden organisiert ist. Da kann man auch früher die Initiative ein bisschen näher kennenlernen, also ich meine die Buchmesse, und erste Fragen aufklären. Und das findet genau am 11. Oktober statt in Schare, das ist in der Scherestraße in Wedding. Und andere sogenannte Mobi-Events sind noch nicht geplant, aber wir werden die im Stressfaktor oder über unsere Website bekannt geben.
Wunderbar, dann bedanke ich mich für das Interview und ich wünsche euch sehr viel Erfolg bei der Buchmesse.
Ihr habt's gehört, 7. bis 9. November im Mehringhof. Alle Infos zur Veranstaltung gibt's unter acabb.noblogs.org. Wir machen einen geografischen Sprung nach Russland. Vor 3 Jahren wurden dort 6 AnarchistInnen inhaftiert, nachdem Geheimdienste sie beschuldigt hatten, eine in Anführungsstrichen terroristische Organisation gegründet und Anschläge gegen Regierungsbehörden geplant zu haben. In Russland ist dieser Prozess als Tjumen-Fall bekannt. Wir möchten euch die Geschichte unserer Genossinnen hinter Gittern erzählen, aber vorab eine Warnung. Im Beitrag geht es teilweise um körperliche Gewalt und Folter. Wenn ihr das nicht hören wollt, springt einfach zum nächsten Beitrag.
Im Jahr 2022 wurden 6 AntifaschistInnen aus Tjumen, Jekaterinburg und Surgut verhaftet. Ihre Namen sind Daniel Chertikov, Yuri Nesnamov, Denis Aydin, Nikita Olenik, Roman Paklin und Kirill Brik. Ihnen wurde vorgeworfen, eine sogenannte terroristische Vereinigung gegründet zu haben. Sie standen in Verbindung mit linker Literatur, Musik und der libertären Bibliothek Burevestnik in Surgut. Laut der Ermittlung sollen sie jedoch Terroranschläge gegen staatliche Institutionen und Infrastruktur geplant haben. Während der Haft wurden sie gefoltert. Sie wurden geschlagen, mit einem Sack erstickt, mit Wasser übergossen, mit Vergewaltigung bedroht und mit Elektroschocks gefoltert. Die einzigen Beweise für die Anklage sind Geständnisse, die unter Folter erzwungen wurden. Den Angeklagten drohen Strafen zwischen 15 und 30 Jahren. Ich möchte einige Zitate aus den Aussagen über die Folter vorlesen. Aus der Aussage von Yuri Nesnamov:
Sie stülpten mir einen Sack über den Kopf, fesselten meine Hände hinter meinem Rücken und begannen, mich damit zu ersticken. Sie drohten mir, mich in den Wald zu bringen und zu erschießen, wenn ich versuchen würde zu fliehen oder mich an die Grenze zur Ukraine bringen und mich beim Überqueren zu erschießen, da niemand wusste, wo ich war und niemand nach mir suchte. Nachdem sie mich wiederholt mit dem Sack erstickt hatten, warfen sie mich auf den Boden, drehten mich auf den Rücken und begannen, Wasser darauf zu gießen. Sie sagten, dass ich bis zum Morgen in der Lage sein würde, meinen Atem 5 Minuten lang anzuhalten. Ich konnte nicht verstehen, was sie noch von mir wollten. Nach einer langen Zeit drehten sie mich auf den Bauch und fesselten meine Arme und Beine. Sie streckten mir etwas Nasses in meine Turnschuhe, befestigten etwas anderes an meinem Arm oder Rücken und versetzten mir Stromstöße. Das ging eine ganze Weile so weiter. Sie legten mir auch etwas in die Hände und sagten mir, ich solle es zusammendrücken. Sie erklärten mir, dass es sich um eine Bombe handele, die in der Wohnung meines Vaters platziert werden sollte. Nach jedem Elektroschock musste ich schreien, dass ich Putin liebe.
Aus der Aussage von Daniel Chertikov:
Ein Mann schlug mir sofort mit der Faust auf die rechte Gesichtshälfte. Ich fiel nicht durch den Schlag um, aber dann schlug er mich mit einem Schlagstock. Die Schläge trafen meinen Oberkörper und meine Beine, mindestens 5 davon, und wurden von demselben Mann ausgeführt, der mir ins Gesicht geschlagen hatte. Er schrie, runter auf den Boden. Ich wurde zu Boden gedrückt und dann fragten sie mich, wer ich sei. Dann wurde ich hochgehoben und über die Straße geführt, wo ein weißer SUV ohne Kennzeichen stand. Ich wurde grob auf den Boden zwischen den Vorder- und Rücksitzen des Autos gestoßen. In diesem Moment konnte ich nichts sehen und wusste nicht, was mit den anderen Männern geschah. Als ich auf den Boden des Autos gelegt wurde, stiegen auch die Männer, die mich festgenommen hatten, ein. Mehrere setzten sich auf den Rücksitz und stellten ihre Füße auf mich. All dies geschah nach dem Regen. Der Boden und die Straße waren schlammig.
Heute konzentriert sich die UnterstützerInnengruppe auf 5 Angeklagte: Daniel, Yuri, Denis, Nikita und Roman. Kirill Prick schloss einen Deal mit der Staatsanwaltschaft, sagte gegen jeden seiner Freunde aus und wurde zu 8 Jahren Haft verurteilt. Die Prozesse gegen die anderen dauern noch an. Es gab bereits mehr als 30 Gerichtsverhandlungen. Jeder einzelne davon ist ein weiterer Schritt in dem langen Kampf um die Verteidigung ihres Lebens und ihrer Zukunft. Als erstes hören wir einen Erfahrungsbericht von einer jungen Angehörigen von Nikita. Er wurde 2022 in der Stadt Surgut festgenommen, die Stadt, in der er sich organisierte.
Hello everyone, my name is Nastya and I'm the partner of Nikita Lejnik.
Hallo zusammen, mein Name ist Nastja und ich bin die Partnerin von Nikita Olejnik, einem der in diesem Tumen-Fall Inhaftierten. Nikita wurde im August 2022 in der Stadt Sogut festgenommen. Wir waren zu Hause und bereiteten uns auf das Zubettgehen vor, als es plötzlich an der Tür klopfte und die Polizei davor stand. Wir wurden einige Stunden lang in unserer Wohnung festgehalten. Sie durchsuchten unsere Sachen und brachten Nikita dann an einen unbekannten Ort. Über 48 Stunden lang wussten wir nicht, wo er war. Und danach erhielten wir Nachrichten von Nikita und den anderen, dass sie gefoltert worden waren.
The others that they have been tortured. Nikita was beaten, electrocuted.
Nikita wurde geschlagen, mit Elektroschocks gefoltert, ihm wurde Essen und Wasser vorenthalten und er wurde am Schlafen gehindert und auch seine Verwandten wurden bedroht. Danach wurde er gezwungen, Lügen über seine Freunde zu erzählen, die in diesem Fall verwickelt waren. Er gestand etwas, das er nicht getan hatte. Alle wurden der Vorbereitung von Terroranschlägen gegen russische Sicherheitskräfte und Infrastruktur angeklagt und ihnen wurde gesagt, dass dies eine sogenannte Terrorzelle geschaffen habe. Nikita ist Antifaschist und Anarchist und außerdem straight edge und vegan. Vor seiner Inhaftierung studierte er Medizin, um Chirurg zu werden. Er las viel Literatur, insbesondere anarchistische und linke Literatur, interessierte sich für Kunst und Filme. Außerdem spielte er eine wichtige Rolle in der antifaschistischen Jugendbewegung von Sogut und war so etwas wie ein Mentor für jüngere Menschen. Er spielte in einer Band namens Abandon Agresia, was so viel heißt wie Aggression aufgeben. Er hielt auch Reden vor jüngeren Menschen, um ihnen mehr über Werte beizubringen und sie dazu zu bewegen, schlechte Gewohnheiten wie Trinken, Rauchen und Drogenkonsum aufzugeben. Im Jahr 2022 gründete er und Roman Bukvin eine linke Bibliothek namens Budegestnik. Dort sammelte er viele Bücher von verschiedenen AutorInnen, die über Antifaschismus, Anarchismus und ähnliche Themen schrieben. Er liebte auch die Natur und die Tiere. Wir haben oft zusammen in lokalen Tierheimen ehrenamtlich gearbeitet. Wir brachten den Tieren Futter und halfen auch auf andere Weise. Wir machten oft Spaziergänge im Wald und sammelten dabei Müll ein, den andere Menschen zurückgelassen hatten. Auch jetzt, wo er im Gefängnis sitzt, geht er seiner Leidenschaft nach. Er liest viel anarchistische Literatur und malt auch. Zu seinen LieblingsautorInnen gehören Emma Goldman, Jean-Paul Sartre und Albert Camus. Vor seiner Inhaftierung hat er jeden Tag Sport getrieben und war in einem Boxclub. Ich möchte noch hinzufügen, dass Nikita ein sehr aufmerksamer und fürsorglicher Mensch ist, wirklich nett und klug ist und ein guter Partner. Die Inhaftierung hat ihn nur stärker gemacht und seinen Willen gestärkt. Er macht sich wirklich Sorgen um die Zukunft seines Landes und der Menschen und darüber, was als nächstes passieren wird. Derzeit schreibt er an seinem großen Werk, eine Art Memoiren, damit er etwas hinterlassen kann, das andere Menschen inspiriert. Ich bin wirklich stolz auf Nick und möchte, dass möglichst viele Menschen von seinem Fall und auch von seinen FreundInnen erfahren. Derzeit sitzen in Russland Menschen im Gefängnis, die sich nicht dafür interessieren. Es handelt sich dabei meist um Menschen, die sich um das Schicksal ihres Landes sorgen. Ich bin allen sehr dankbar, dass sie es ermöglicht haben, diese Veranstaltung hier außerhalb Russlands zu organisieren. Vielen Dank an alle.
Someday get beaten and not as locked up. We're fighting for a world that's less fucked up. And if you think different and if you misbehave, they will lock you up, they will put you in a cage. So let's burn, burn the prisons down. Burn, burn the prisons down. Let's tear apart the walls that keep us from each other. Let's tear apart the walls that keep us from each other.
Ein weiterer Mensch, der im Tumen-Fall angeklagt ist, ist Denise. Er ist Antifaschist und antiautoritär eingestellt. Er spielt als Gitarrist in einer Hardcore- und einer Black-Metal-Band. Er hat einen starken Sinn für Ideale und Gerechtigkeit, schreibt Gedichte, malt und liest. Yuri gehört auch zu den inhaftierten Menschen im Tumen-Fall. Er ist ein talentierter Designer, der unter anderem Spiele mitentwickelt und Cartoons zeichnet. Er interessiert sich sehr für die Geschichten anderer und liebt es, seine eigenen zu teilen. Er lacht viel und es ist leicht, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Daniel ist ein weiterer von Repression betroffener Antifaschist. Er ist ein sehr versierter Tierarzt, liebt seine Arbeit und hat sich auf Orthopädie spezialisiert. Er ging boxen und war Gitarrist einer Band, die in seiner Jugend entstand und deren Texte immer überlegt und tiefergehend wurden. Raumann ist Antifaschist, Vegetarier und sehr sportlich, bescheiden und ruhig, gleichzeitig stark und standhaft in seinen Überzeugungen. In So Good organisiert er zusammen mit einigen Freundinnen eine Bibliothek über libertäre Theorie und Bewegungen. Es folgt ein Bericht eines Freundes aller Beteiligten.
Hello everyone, I'm glad to hear you, not really see, but I'm really thankful.
Hallo zusammen, ich freue mich, euch zu hören, auch wenn ich euch nicht wirklich sehen kann. Und ich bin allen sehr dankbar, die hier sind, um mir zuzuhören, wenn ich über meine inhaftierten Freunde spreche. Ich kenne alle Beteiligten in diesem Fall. Manche weniger gut, aber ich möchte über den antifaschistischen Kampf aller Beteiligten sprechen. Sie begannen ihren antifaschistischen Kampf, als sie noch jung waren, und verteidigten sich und ihre Freunde gegen Angriffe von Neonazis und rechten Fußballfans. Mitte der 2010er Jahre nahm die Präsenz von Neonazis in den russischen Städten stark zu. Damit einher gingen zahlreiche Störungen von Punkkonzerten und Protestkundgebungen. Das war in vielen Städten gang und gäbe. Neonazis gingen auch gegen normale Jugendliche gewaltsam vor. Beispielsweise, wenn deren Kleidung subkulturelle Symbole zeigte oder einen Bezug zu antifaschistischen Werten teilten, sich zu organisieren, um sich gegen die Gewalt der Neonazis bei Konzerten, Kundgebungen und anderen Veranstaltungen zu wehren.
For concerts, rallies and other events. For example, Denise Aydin from
Denise Aydin aus Tumen beispielsweise arbeitete als Sicherheitsmann in Clubs, in denen Punkkonzerte stattfanden, und verhinderte Angriffe von Rechtsextremen und schützte seine Freundinnen und die KonzertbesucherInnen.
The people who visit in the concerts. Yurina Snamov and Daniel Chertikov took part in.
Jelena Snamov und Daniel Chertikov beteiligten sich an physischen Auseinandersetzungen mit Neonazis auf der Straße. Sie verteidigten Kreuzungen, sprühten antifaschistische Graffitis auf die Hauptstraßen der Städte und störten aktiv rechtsextreme Aufmärsche wie den russischen Marsch.
Marches like the Russian March. Nikita Lenin and Roman Paklin along with their
Nikita Lenin und Roman Paklin kämpften zusammen mit ihren Genossen aus So Good auch aktiv gegen Neonazis auf den Straßen der Stadt. Nikita und Roma organisierten einen antifaschistischen Sektor auf den Tribünen des örtlichen Fußballclubs, wo die Mehrheit der Fans rechtsextrem war. Infolge dieser wirklich engen Konfrontation waren die Nazis gezwungen, die Tribünen des Stadions zu verlassen.
Auf the field. Eventually, after several years,
nach mehreren Jahren der Konfrontation zogen sie sich schließlich die meisten lokalen rechtsextremen Gruppen zurück oder zogen in benachbarte Städte. So gelang es den Anarchistinnen und Antifaschistinnen von So Good wie Nikita, Roman und andere, die Stadt von ihnen zu säubern.
Over time, the state
mit der Zeit begann der Staat, sowohl Antifaschistinnen als auch rechtsextreme Gruppen genau zu beobachten, was zu einem Rückgang der Straßenkonfrontationen führte. Doch mit zunehmendem Autoritarismus und der Unterdrückung von Anarchistinnen, gefolgt vom Ausbruch eines umfassenden Krieges in der Ukraine, entstand ein neues Problem. Trotzdem gaben die Beschuldigten ihre Ansichten nicht auf und setzten ihren Kampf fort, allerdings in unterschiedliche Richtungen.
Different directions. Denise Aydin became.
Denise Aydin wurde Musiker in einer Hardcore-Punk-Band namens Sigurin Brigade, bis er wegen seiner aktiven Förderung einer antifaschistischen Szene in Tumen verhaftet wurde. Daniel Chertikov aus St. Petersburg und ein Genosse gründeten eine Band namens Rocker Balboa, deren Texte sich mit sozialer Ungerechtigkeit und Klassenunterdrückung befassen.
Nikita Olejnik und Roman Paklin fokussierten
ihre Nikita Olejnik und Roman Paklin konzentrierten ihre Bemühungen auf die Schaffung eines Bildungsprojekts, der Libertarian Library Budapestnik, wo alle Interessierten frei Werke von Proudhon, Bakunin, Sartre und anderen linken Persönlichkeiten, Publizistinnen und Philosophinnen studieren konnte. Manchmal war es nicht einfach, solche Literatur zu beschaffen, und es erforderte erhebliche Anstrengungen und Kosten, wobei Yuri Nezhnamov eine große Hilfe war.
Er suchte und kaufte seltene Ausgaben von Büchern in lokalen Buchhandlungen und durchsuchte Stapel von Büchern auf Flohmärkten, um an die Literatur zu kommen.
At flea markets to get the literature. I told you about the anti-fascist struggle of.
Ich habe euch von dem antifaschistischen Kampf all dieser Leute erzählt und ich möchte sagen, dass ich wirklich stolz auf sie bin, dass sie trotz der schweren Lasten und Prüfungen, die sie erdulden müssen, sich selbst treu bleiben, nicht aufgeben und fest zu ihren Ideen stehen. Ich möchte allen danken, die zu dieser Veranstaltung gekommen sind, um die Sache und meine Freunde zu unterstützen und ich möchte den OrganisatorInnen danken, dass sie das Thema sichtbarer gemacht haben.
And,
vielen Dank.
Also to thank the organizers to make the case more visible. Thanks a lot.
Aufgrund der wachsenden Zahl politischer Gefangener in Russland und der jeden Monat stärker werdenden Repressionsfälle gibt es nicht genügend Anwältinnen und die Familien können sich diese nicht leisten. Menschenrechtsgruppen und Aktivistinneninitiativen haben ihre Ressourcen bereits erschöpft. Die UnterstützerInnen-Gruppe überlebt nur durch Spendensammlungen. Möglichkeiten zu spenden findet ihr unter tumen2022.github.io. Die URL ist in den Shownotes verlinkt.
Systematic violence to all that object, getting tight with your hands to your bed, and this is what they call justice, this is what they call fair. So let's burn, burn the prisons down, burn, burn the prisons down, let's tear apart the walls that keep us from each other. Tear apart the walls that keep us from each other. And I wish I knew you were safe, but you just never know, in the hands of the state. So let's burn, burn the prisons down, burn, burn the prisons down. Let's tear apart the walls that keep us from each other. Let us tear apart the walls that keep us from each other. Let's tear apart the walls that keep us from each other.
Das war Tear Apart the Walls von System Failure. Der Rechtsruck in Deutschland wird stärker und stärker. Wir haben uns deswegen mit einer der MacherInnen der Seite Bring Back Our Neighbors getroffen. Dort geht es darum, wie Menschen sich vor Abschiebungen schützen können und was solidarische GenossInnen dabei tun können.
Vielleicht kannst du mir erstmal kurz erklären, worum geht es überhaupt bei der Kampagne Bring Back Our Neighbors? Seit wann gibt es die Kampagne? Was war der Anlass?
Genau, die Kampagne gibt es so nicht mehr. Kampagne ist ja eher kürzer. Die gab es im Juli 2021. Den Namen haben jetzt wir uns auch nicht ausgedacht, sondern die NachbarInnen von einer Familie aus Pirna, die abgeschoben wurde. Das war am 10.11. Juni 2021. Genau, die wurde aus Pirna abgeschoben. Und dann haben wir zusammen mit den NachbarInnen uns dafür eingesetzt, dass diese Familie zurückkommt. Und da entstand eben der Name Bring Back Our Neighbors. Das hat relativ für das Thema viel Aufmerksamkeit erfahren, Sachsen und bundesweit. Es war auch so besonders viel Aufmerksamkeit dadurch auch, was ich so von den Interviewanfragen aus der Presse rausgefiltert habe, dass sowas in Pirna passiert. Ne? Man hört es aus der Sächsischen Schweiz andere Sachen. Es gab mehrere Anfragen im Bundestag. Es gab eine Petition mit, ich glaube, 20.000 Unterschriften. Es gab wirklich viel, viel Pressearbeit dazu und natürlich aber auch die rechtliche Begleitung. Und letzten Endes musste Sachsen die Familie nach 69 Tagen zurückholen. Und wir haben im Rahmen dessen einige Spenden gesammelt und auch Preisgelder bekommen. Und auch eine Firma kam auf uns zu und hat uns 3.000 Euro gespendet. Und ein großer Teil ging in die Anwaltskosten und in die Rückkehrkosten der Familie und dann so ein paar so Orga-Kram, was so ging. Und dann blieb aber noch ein großer Teil übrig, den die Familie gar nicht haben durfte, weil sonst hätte das Sozialamt gleich nochmal Gelder gekürzt und zurückgefordert. Und mit diesem Teil haben wir dann gedacht, okay, das ist jetzt richtig gut gelaufen, diese Kampagne gegen die Abschiebung. Die Fälle gibt es ja öfter, wir wollen das Geld dazu gerne nutzen, damit wir diese Erkenntnisse ja irgendwie skalieren können und irgendwie anderen zur Verfügung stellen können. Und aus dem heraus ist dann so sehr schrittweise, weil es wirklich ein kleines Herzensprojekt von ein paar Menschen neben ganz vielen haupt- und ehrenamtlichen anderen Verpflichtungen war, ist dann so diese neue Webseite entstanden, wo sehr umfassende und einfach zugängliche Informationen, wie man sich vor Abschiebung schützen kann, gesammelt wurden. Und die heißt nach wie vor Bring Back Our Neighbors, weil so das quasi so dieser Entstehungsweg war.
Kannst du kurz erklären, wann Leute überhaupt aus Deutschland abgeschoben werden können? Da gibt es ja vielfältige Gründe.
Na, Menschen sind grundsätzlich ausreisepflichtig, heißt es dann. Ich muss bis viel Behörden Deutsch sprechen, weil ich einfach ziemlich die Täler stecke, dann kommt manchmal so eine Behördensprache rüber. Menschen sind ausreisepflichtig, wenn sie keinen gültigen Aufenthaltstitel haben. Das ist erstmal so grundsätzlich. Ne? Wenn sie keine deutschen Staatsangehörigen sind und keinen Aufenthaltstitel oder kein Aufenthaltsrecht haben. EU-BürgerInnen haben grundsätzlich ein Aufenthaltsrecht, außer es wird ihnen entzogen. Das wird ihnen dann entzogen, wenn sie keine Arbeit in Deutschland haben und Sozialleistungen beantragen. Und noch nicht, das wird dann kompliziert, ne? Vor- und Aufenthaltszeiten, es wird ein bisschen kompliziert. Nur zu merken, wir haben eigentlich keine Aufenthaltsfreiheit der EU-BürgerInnen innerhalb von Europa, sondern nur eine ArbeitnehmerInnen-Freizügigkeit. Also nur wenn man ArbeitnehmerIn ist, für sich selber sorgen kann, habe ich Aufenthaltsrecht grundsätzlich, ansonsten ist es an Bedingungen geknüpft. Drittstaatsangehörige sind eigentlich immer visapflichtig. Es gibt ein paar Staaten, die jetzt hier für Asyl aber nicht relevant sind, USA und so, wo es Befreiungen gibt. Ansonsten sind sie für einen dauerhaften Aufenthalt, eigentlich die meisten Menschen brauchen sie ein Visum oder einen Aufenthalt. Und wenn sie das nicht haben, sind sie ausreisepflichtig. Das gleiche gilt, das ist die größte Gruppe hier. Asylsuchende Menschen, die können ja visafrei einreisen und können dann quasi ihre illegale Einreise im Nachhinein erklären durch einen Asylantrag. Und wenn dieser Asylantrag aber abgelehnt wird, irgendwann rechtskräftig, auch nach Klageverfahren vor Gericht, sind sie ausreisepflichtig und dürfen nach einer Ausreisepflicht von 7 bis 30 Tagen abgeschoben werden. Das ist so die rechtliche Theorie. Praktisch betrifft es vor allen Dingen Menschen, die ein abgelehntes Asylverfahren haben, die aus Deutschland abgeschoben werden, die besitzen dann eine Duldung oder auch irgend so ein Fantasiepapier oder eine Bescheinigung, die unterhalb der Duldung liegt und können dann teilweise auch nach Jahren Aufenthalts in Deutschland abgeschoben werden. Also es betrifft auch Menschen, wir haben ja gerade den Fall von Robert aus Chemnitz, der nach 30 Jahren in Deutschland und er selber ist 31 Jahre alt, abgeschoben werden kann, weil er kein Aufenthaltsrecht hat.
Jetzt vielleicht eine Person aus dieser Größengruppe, eine Person wie Robert, wie kann denn so eine Person merken, dass ihre Abschiebung bevorsteht? Die Papiersituation sollte ja klar sein, eine Abschiebung kommt ja dann doch meistens relativ plötzlich.
Ja, das ist schwierig. Genau, also sie bekommen einen Bescheid, dann wenn wir im Bereich jetzt Asyl bleiben, mit der BAMF-Entscheidung, da steht dann diese Rückkehrentscheidung drin, wo dann drin steht, ne, sie müssen zum Beispiel jetzt hier innerhalb von 30 Tagen Deutschland verlassen, sonst können sie abgeschoben werden, da gibt es dann diese Abschiebungsandrohung. Aber zwischen diesem Bescheid und der tatsächlichen Abschiebung können ja eben Jahre vergehen, das stimmt. Das ist für die Betroffenen sehr schwierig einzuschätzen, weil das wirklich ein sehr komplexes Themenfeld ist. Und da kommt es dann auch drauf an, wie sind gerade die bilateralen Abkommen zwischen dem Zielland der Abschiebung und Deutschland, wie ist gerade die aktuelle Abschiebungspraxis der Bundesländer, wie ist gerade die Papiersituation der einzelnen Person, ne? Braucht es einen Pass dafür oder nicht? Bei manchen Ländern muss die Behörde unbedingt einen Pass haben, bei anderen Ländern nicht. Bei manchen Ländern ist die Behörde dringend auf die Zuarbeit der einzelnen Person angewiesen, dass die mit der Botschaft sprechen, bei manchen Ländern nicht. Das einschätzen zu können, wie groß die tatsächliche Abschiebegefahr ist, ist für Betroffene, für BeraterInnen schwierig, für Betroffene noch schwieriger. Vielleicht wir BeraterInnen, wir gucken dann auch nochmal die Zahlen von der Abschiebepraxis im letzten Jahr ab, wie oft wurde denn nach Somalia abgeschoben im Vergleich zu dem, wie viele Menschen sind da, dass wir vielleicht wie so eine prozentuale Wahrscheinlichkeit haben. Wir beobachten natürlich auch die Medien, ne? Wenn wir sehen, okay, es gab mal wieder eine Wirtschaftsdelegation in Tunesien, wo es auch um Rückkehrabkommen ging, dann wissen wir, jo, geht wieder los. Es gibt auch so Sachen wie, immer wenn es irgendwie einen Deal mit Erdogan gibt, werden wieder besonders viele Kurdinnen abgeschoben. Da sehen wir so zeitliche Zusammenhänge, die wir nicht immer aber ganz genau kausal aufklären können. Genau, und so versuchen wir BeraterInnen oder so politische NGOs, sich da so einen Überblick zu verschaffen, um so eine Abschiebegefahr pro Zielland und auch pro Person im Sinne von, ist es ein alleinreisender Mann, ist es eine alleinstehende Frau, sind Kinder mit im Spiel, das da so ein bisschen abzuschätzen. Für die Betroffenen ist das richtig schwierig. Also das ist dann einfach wahnsinnig komplex. Und die greifen dann oft entweder auf BeraterInnen-Wissen zurück oder auf Community-Wissen, was teilweise hilfreich sein kann. Also teilweise ist da sehr wertvolles Praxiswissen mit dabei. Teilweise ist es aber auch gefährlich, weil dann doch wieder jeder Fall anders ist. Und nur weil bei meinem Kumpel das nicht so war, heißt es noch lange nicht, dass es bei mir so war. Und ich habe so oft Gespräche mit zum Beispiel Leuten in Abschiebehaft, die fragen, hä, warum sitze ich in Abschiebehaft? Meine Freunde haben genau den gleichen Fall, sitzen nicht in Abschiebehaft. Da gibt es dann doch einfach so individuelle Gefährdungen, die sie und wir nicht abschätzen können. Genau, so erstmal allgemein. Prinzipiell ist es so, wenn ich eine Duldung habe, die sehr kurz ist. Es gibt so 3 bis 6 Monate Duldungen, wenn es eine kurze Duldung ist. Wenn auf dieser Duldung steht, die Duldung wird widerrufen am Tag der Abschiebung, unabhängig von ihrer Gültigkeit, ist es gefährlich. Wenn ich eine Büfer habe, also keine Duldung, sondern so ein DIN A4-Zettel, so eine Bescheinigung über den vorübergehenden Aufenthalt, ist es gefährlich. Das ist jetzt mein Wissen vor allen Dingen aus Sachsen. In anderen Bundesländern kann es anders sein, weil diese Bescheinigungen jetzt immer mehr kommen. Wenn ich in einem Dublin-Verfahren bin, ne, ich habe zum Beispiel einen Asylantrag in einem anderen EU-Land gestellt. Deutschland hat meinen weiteren Asylantrag in Deutschland als unzulässig eingestuft und hat jetzt 6 Monate Zeit, mich abzuschieben. In diesen 6 Monaten habe ich natürlich eine akute Abschiebegefahr. Ja, und ansonsten kommt es auf das Herkunftsland drauf an, ob ein Pass gebraucht wird und ob ich alleinreisender Mann oder eine Frau mit Kindern bin.
Wenn ich jetzt eine betroffene Person bin, ich weiß, ich laufe Gefahr, abgeschoben zu werden. Wie kann ich mich denn als betroffene Person auf diese Situation, der ich potenziell ausgesetzt bin, vorbereiten? Auch vielleicht im Hinblick, wie kann ich mich der Abschiebung entziehen? Wie kann ich das verhindern, dass ich abgeschoben werde?
Da haben wir jetzt halt in dieser Webseite Bring Back Our Neighbors, da haben wir diesen Notfallkoffer gegen Abschiebung. Der ist jetzt vor allen Dingen auf Sachsen bezogen erstellt. Aber ich würde sagen, 80% lassen sich 1:1 übertragen und der Rest mit kleineren Änderungen auf andere Bundesländer. Wollen wir jetzt auch anfangen, das aufzubauen. Und in diesem Notfallkoffer versuchen wir genau das zu sammeln. Wie kann ich mich schützen? Und wir sehen diesen Notfallkoffer so als Toolbox, wo wir verschiedene Instrumente reintun und auch die alle gleichwertig stehen. Also für uns stehen zum Beispiel Rechtsmittel, legale Mittel und kriminalisierte Mittel nebeneinander, die einfach verschiedene Werkzeuge sind, die eingesetzt werden können, abhängig davon, wie akut die Abschiebegefahr ist oder auch wie die einzelnen Personen ticken. Ja, wir sammeln da sehr verschiedene, vor allen Dingen sehr, sehr viele legale Infos. Da geht es wirklich darum, ich weiß nicht, auf jeder Seite sagen wir den Betroffenen, du musst zu einer Beratungsstelle gehen. Die sind hier und verlinken die Kontakte. Es ist wirklich, wirklich wichtig, damit dass deine Situation eingeschätzt wird. Weil wir erleben das, ich zum Beispiel in Abschiebehaft, leider viel zu oft, dass es einfach durch eine frühzeitige, bessere Beratung viele Betroffene hätten eine ganz legale Bleibeperspektive gehabt. Die Ausländerbehörden versagen regelmäßig in ihre Beratungsfunktion und es hat dann einfach an überhaupt der Beratung oder einer richtigen Beratung gefehlt, damit diese Leute schon letztes Jahr einfach geschützt worden wären vor einer Abschiebung. Und deshalb wäre mein Punkt immer auch in eine Beratung gehen und sich wirklich so eine Perspektivberatung einholen, weil es einfach tragisch ist, wenn man die rechtlichen Mittel, die man hat, nicht ausschützt, weil es dann immer noch die sicherste Möglichkeit ist. Wenn ich die erfülle, drohe ich ja nicht in Gefahr, hier kriminalisiert zu werden und entsprechende Restriktionen und Sanktionen dann zu erhalten. Das heißt, wir sammeln viele rechtlichen Mittel, um wie eine Abschiebung in Gang werden kann. Da geht es dann viel um eine sogenannte gute Integration. Es gibt auch Krankheit als Abschiebehindernis. Das hat auch einige Hürden und viele andere Mittel, die versuchen wir in diesem Notfallkoffer zu sammeln, um den Betroffenen da diese Übersicht zu stellen. Es gibt natürlich aber auch andere Mittel, weil manchmal ist einfach sind legale Mittel nicht da oder viel zu langfristig. Ne? Die Abschiebung steht kurzfristig davor. Die versuchen wir auch im Notfallkoffer zu sammeln. Da verweisen wir eher auf andere Informationen. Wir stellen in diesem Notfallkoffer auch nicht nur eigene Informationen zusammen, sondern wir sammeln vor allen Dingen. Und dann finde ich eben halt zum Beispiel Handbook Germany, was ein sehr offizielles Portal ist, was auch gefördert wird von irgendeinem Ministerium. Da sind hilfreiche Informationen drin, aber genauso auch von Deportation Alarm oder No Border Assembly, ne, von aktivistischen Gruppen stellen wir Informationen zusammen. Und es gibt bei den aktivistischen Gruppen sehr hilfreiche Informationen, wie Abschiebungen ganz konkret in dieser Sekunde verhindert werden können. Die sind aber nicht, keine Ahnung, vielleicht für die Familie mit den kleinen Kindern, die schlecht in eine linke Szene vernetzt, ist nicht umsetzbar. Also muss man auch sagen. Das heißt, diese Mittel alleine reichen nicht aus. Genauso wenig wie die legalen Instrumente alleine ausreichen. Und das versuchen wir zu sammeln. Also neben diesem legalen, geht zu einer Beratung und dann diese Hinweise, welche Möglichkeiten gibt es für Bleiberecht von Härtefall, Ausbildung, Schule, Heirat, Kind, Arbeit und so weiter, Gesundheit, das klappern wir ab. Und auf der anderen Seite dann eher so aktivistischere Methoden. Da geht es dann um, wie kann ich mich gut verstecken, wie kann ich mich so verstecken, dass die Behörde keinen Grund hat, mich in Abschiebehaft zu stecken oder meine Überstellungsfrist bei Dublin zu verlängern. Wie kann ich es sinnvoll blockieren, wann ist der beste Zeitpunkt, mich einer Abschiebung in dem Flugzeug zu widersetzen und wann ist eher ein schlechter Zeitpunkt. Solche Sachen werden da gesammelt.
Und was kann ich als Unterstützerin von Abschiebung bedrohten Personen machen? Da gibt es ja sicherlich auch sehr viele Sachen, legale, kriminalisierte Sachen, die man macht.
Da haben wir dann quasi wie einen Notfallkoffer, der hat drei Zielgruppen, einmal für Betroffene, einmal für Ehrenamtliche oder einfach so, also nicht hauptberufliche, aktivistische UnterstützerInnen und einmal für Fachkräfte der sozialen Arbeit. Und der für UnterstützerInnen, das ist quasi der gleiche Notfallkoffer und hat dann immer noch so extra Blöcke für die Supporters. Genau, und das ist dann abhängig je auch nach Rolle. Also uns ist auch wichtig, dass die Leute sich Gedanken machen um ihre Rolle, was sie leisten können und wollen und dass sie das auch sehr genau mit den Betroffenen absprechen. Weil wir einerseits immer wieder auch Paternalismus erleben. Das betrifft dann eher so bürgerliche Ehrenamtliche, die sehr stark in die Entscheidung und Handlungsfreiheit der Betroffenen eingreifen. Dafür wollen wir sensibilisieren. Auf der anderen Seite erleben wir aber auch einfach Aktivismus-Burnout. Oder dass Leute Versprechungen eingehen, die sie unmöglich halten können. Und das ist auch niemandem geholfen. Dafür wollten wir auch sensibilisieren erstmal. Und auch da gibt es dann für die nicht hauptamtliche Unterstützerin viele Möglichkeiten. Zum einen kann es Begleitung bei Behörden sein, ne? Gerade Behördentermine werden oftmals genutzt für Abschiebungen. Oder auch bei Behördenterminen kann ich vielleicht im Gespräch so eine konkrete Abschiebegefahr erkennen. Wenn da eine begleitende Person dabei ist, ist es schon mal sicherer. Ich kann, wenn es ums Legale geht, ne, sind die Bedingungen aber oft sehr schwierig. Ich brauche viele verschiedene Unterlagen, muss Termine machen, muss vom Arzt was besorgen, muss das ordentlich scannen und so weiter. Da kann ich als Unterstützerin sehr vielen helfen. Ich kann bei der Härtefallkommission mit Anfragen Unterstützungsschreiben einholen, beim Arbeitgeber reden, dass der so ein Empfehlungsschreiben noch gibt und so weiter. Da hilft dann einfach eine Unterstützerin, die oft schon mehr Sprach- und Systemwissen hat, ne, an die ist es als Unterstützerin gerichtet, die Leute, die schon sehr lange hier sind oder selber Deutsch sind, sich einfach besser auskennen sprachlich und vom System her, sie können eine gute Unterstützung bieten und das im legalen Bereich oder Termine mit Anwältin ausmachen und da einfach mit zur Seite stehen. Im kriminalisierten Bereich kann es sein, dass ich Schutzwohnungen anbiete, dass ich Blockaden organisiere, ne, dass einfach zum Beispiel, es gab in Osnabrück und Oldenburg, glaube ich, verschiedene Beispiele dafür, dass es Menschen sich versammelt haben und dann den Hausangang zum Beispiel blockiert haben. Das funktioniert besser bei Gewährleistungswohnungen, also wenn Geflüchtete in Wohnungen wohnen und nicht jetzt in großen Unterkünften. Oder dass es so Blockadeaktionen am Flughafen oder vor Bussen gibt zum Beispiel. Am konkretesten würde ich sagen, in dem Bereich ist Soli-Asyl, also eine Übernachtung, einen Übernachtungsplatz, einen sicheren Übernachtungsplatz anbieten.
Unsere neue Bundesregierung oder nicht mehr so neue Bundesregierung ist ja nicht so nett zu Leuten, die in Deutschland Asyl suchen. Es gab jetzt auch im Februar ein Gesetz für, in Anführungsstrichen, schnellere Rückführungen. Merkt ihr sowas in eurer Arbeit? Wie geht ihr damit um, dass die Regierung immer rassistischer wird, auch im Hinblick vielleicht auf Landtagswahlen, die im nächsten Jahr anstehen?
Genau, das war dieses Hau-Ab-Gesetz 3 oder das Rückführungsverbesserungsgesetz, das war 2024 schon im Februar. Teils merken wir das. Also teils ist es so, dass diese Gesetze oft im Nachhinein Praxis, die eh schon besteht, legalisieren. Das haben wir leider sehr oft. Zum Beispiel sowas wie, ein Punkt war ja, dass quasi in Gemeinschaftsunterkünften, also in so großen Lagern, auch Räume von Dritten betreten werden dürfen bei Abschiebungen. Das war immer rechtlich umstritten. Da gab es auch Gerichte, die gesagt haben, hey, das ist verboten. Ne? Es darf nur, es gibt ja den Schutz der Wohnung, der ist grundgesetzlich geschützt. Und es darf dann auch Asylunterkünfte zählen als Wohnungen. Und dann ist das Zimmer der Person, die betroffen ist, das darf betreten werden, aber nicht einfach das vom Nachbarn. Weil damit werden dessen Grundrechte verletzt. Und da gab es so, es war rechtlich umstritten, Polizei hat es trotzdem gemacht und das Gesetz hat es jetzt im Nachhinein legalisiert. Das heißt, das wird jetzt wahrscheinlich noch häufiger passieren als vorher, aber es ist vorher auch schon relativ häufig passiert. Sowas zum Beispiel, ne? Oder Abschiebung zur Nachtzeit. Die haben immer stattgefunden und eigentlich vor allen Dingen zur Nachtzeit. Und es gab zum Beispiel in Sachsen dann so eine Rückführungsleitlinie, die die Grünen und zum Teil die SPD mit durchgesetzt haben. Also es ist leider das Papier nicht wert, auf dem es draufsteht. So, weil mit dem Gesetz war, also hieß es auch bitte, so, also wenn geht, bitte nicht zur Nachtzeit abschieben. Und das Gesetz sagt, na klar kannst du zur Nachtzeit abschieben, wenn es nötig ist. Und dann sagt die Behörde halt, die organisiert, naja, ist halt nötig. Sowas zum Beispiel. Was sehr konkret eine Änderung war, war, dass das Ausreisegewahrsam, die sogenannte Abschiebehaft Light, von 10 auf 28 Tage verlängert wurde. Ich berate auch in der Abschiebehaft Dresden und das ist dann eine sehr deutliche Auswirkung, ne? Weil bei Ausreisegewahrsam brauche ich eigentlich kaum Bedingungen. Also eigentlich kann fast jede Person, die ausreisepflichtig ist, 30 Tage nach Ende ihrer Ausreisepflicht in Ausreisegewahrsam genommen werden. Und da muss aber müssen die aber innerhalb von 10 Tagen die Abschiebung schon organisieren können. Und jetzt haben sie halt 28 Tage Zeit. Das ist auf alle Fälle eine große organisatorische Erleichterung für die Behörde. Und das merken wir, dass einfach dann Menschen halt für 21 Tage, für 15 Tage, für 27 Tage und so weiter in Ausreisegewahrsam kommen. Das ist relativ klar. Ansonsten, was man halt merkt, ist eher so ein Stimmungsumschwung seit diesem Gesetz. Es gab ja so sehr kurz nach der Ampelregierung war schon spürbar, als geht es in eine neue Richtung mit diesem Chancenaufenthalt und hier, dass quasi Integration und Bleiberecht priorisiert werden sollte vor Abschiebung. Das gab schon mal so, ja, vielleicht ein Jahr lang, ein bisschen eine andere Stimmung. Und das hat, finde ich, also das kann ich jetzt nicht statistisch erheben, es war eher so ein Eindruck, dass Ausländerbehörden diese Stimmung durchaus wahrnehmen und dann quasi in ihrem Ermessensspielraum, das sie haben, ne? Also sie haben relativ viel Ermessen, sie können mit einem Fall das so oder so auslegen, dann eher pro Aufenthaltsrecht gingen und nicht in die Abschiebung. Und das ist diese kurze Stimmungsaufheller, 21, ist wieder komplett ins Gegenteil gefallen. Das heißt, wir sehen jetzt hier auch wieder viel mehr so gefakte Termine in Ausländerbehörden, wo abgeschoben wird, wo SachbearbeiterInnen echt so Leuten, die echt eine Chance hätten, so quasi alles so schlecht möglichst auslegen, wie es nur geht. Wo Leute, die richtig gut integriert sind, die alle Bedingungen bei 25b erfüllen, aber diesen einen kleinen Test, der wirklich nur so eine Nebensache ist, noch nicht fertig terminiert haben, da gleich ablehnen. Wo sie früher vielleicht gesagt hätten, hey, Ihnen fehlt noch dieser eine Test, ich lehne noch nicht ab, schicken Sie mir noch mal bis 4 Wochen das Testergebnis oder die Bestätigung, dass sie einen Termin gemacht haben oder so. Dass sie da wirklich alle Spielräume, die sie haben, für eine Ablehnung nutzen. Das ist eher so der Eindruck, genau. Und da erkennen wir halt, ne, so Gesetze schwimmen wir immer auf so einer Stimmungswelle mit und die kommt durchaus bei den SachbearbeiterInnen der Behörden an.
Ich würde ganz gerne bei der Stimmungswelle bleiben. Also jetzt waren ja Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen. In Sachsen-Anhalt sind nächstes Jahr Landtagswahlen, wo Leute erwarten, dass die AfD da sehr viele Stimmen holt, auch in anderen Ländern, auch in Sachsen holt die AfD regelmäßig sehr viele Stimmen. Bereitet ihr euch auf sowas vor, also auf eine Regierungsbeteiligung der AfD? Kann man sich darauf überhaupt vorbereiten? Also weil das würde ja die Stimmung in den Ausländerbehörden nochmal sehr stark ändern, würde ich mal schätzen.
Wir bereiten uns konkret nicht auf eine Regierungsbeteiligung der AfD vor. Jetzt quasi, jetzt in Sachsen haben wir ja noch ein paar Jahre hin. Ich finde, man merkt die Stimmung aber schon vorher. Wir sind ja hier in Sachsen, wir sind in Sachsen, da kommt die Bring Back Our Neighbors Kampagne auch. Haben es mit NRW nichts zu tun, aber ich habe heute früh im Deutschlandfunk einfach gehört, da wurde der CDUler, wie ist er, Paul Ziemiak oder so, keine Ahnung, der wurde interviewt. Und es ging darum, dass die AfD ja extrem zugewonnen hat. Und er sagt, und die Moderatorin wollte immer wieder auf das Thema zurückgehen. Ja, aber die AfD hat ja ihr Ergebnis verdreifacht. Und er ist immer wieder so, naja, das ist ja Schuld der SPD, weil es war ja vor allen Dingen im Ruhrpott und da war ja die SPD echt. Und wir müssen ja vor allen Dingen die Armutsanwanderung und die Ausnutzung, Missbrauch unseres Sozialstaates von Menschen aus Südeuropa bekämpfen. Und dann war einfach wieder komplett diese Verknüpfung von, okay, was sagen Sie denn, übernehmen Sie denn Verantwortung, dass die AfD zugewinnt? Die Antwort, die Reaktion ist, wir übernehmen die Politik der AfD. Das ist so immer das Gleiche. So, ne? Die hat nicht mal danach gefragt, woran könnte es liegen, welche Politikschritte wollen sie untergehen. Die hat von sich aus immer wieder auf das Migrationsproblem, wie es in Ruhrpott erzählt wird, Armutseinwanderung Südeuropa. Das haben wir jetzt in Sachsen nicht. Aber ne, es wird immer wieder mit Verweis auf die Erfolge der AfD reagiert die CDU und auch in Teilen oder in Großteilen die SPD reflexartig mit Übernahme der AfD-Politik. Und das ist, glaube ich, ein sehr großes Problem, wenn eben die demokratischen Parteien die Politik der nicht demokratischen Parteien übernehmen, was sie tun. Weiß nicht, wie lange die Brandmauer der CDU noch hält, da so bin ich jetzt auch parteipolitisch oder hier so von in diesem politischen Analysebereich nicht so drin. Aktuell macht mir eher Sorgen, wie sehr die anderen Parteien die Politik der AfD übernehmen, nach wie vor. Und dann brauche ich irgendwann gar nicht mehr die AfD, um AfD-Politik zu haben.
Ich würde gerne noch als letzte Frage nochmal auf eure oder deine tägliche Arbeit zurückkommen. Was sind so die größten Herausforderungen, vielleicht auch im Asylbereich gerade für euch und vielleicht auch, wie kann man euch unterstützen?
Die größten Herausforderungen für uns sind unser kleines, jetzt nur auf Bringbeck auf Nevers bezogen, unser kleines Projekt neben den vielen anderen Herausforderungen weiterzuführen. Und wir wollen es eben gerne auch auf andere BundesländerInnen übertragen. Und wenn da Leute Bock zu haben, mit zu unterstützen, können sie sich gerne melden per E-Mail. Da geht's um IT und da geht's halt um Kontakte und Infos zu den jeweiligen Bundesländern. Ne? Also, dass wir anderen Leuten das quasi einfach zur Verfügung stellen. Und dann haben wir irgendwann Notfallkoffer Sachsen, dann NRW, dann BAWI und so weiter. Das wäre sehr schön. Ansonsten sind die größten Herausforderungen genau das, was wir gerade besprochen haben, die massive Abschottungspolitik, der immer weitere Drang, Abschiebungen zu erweitern und die einzige Hürde, die ja da ist, ist ja quasi deren eigener organisatorischer Aufwand. Glücklicherweise haben sie sich Abschiebungen möglichst bürokratisch aufwendig gemacht. Sind wir gut. Ich bin ein bisschen in dem Bereich gegen Bürokratieabbau. Aber ihre Zahlen zu erreichen, werden die immer brutaler, ne? Greifen immer mehr auch wirklich extrem schutzbedürftige, vulnerable Gruppen zurück, weil sie die teilweise auch einfacher kriegen. Das ist ein sehr großes Problem. Und da braucht es einfach mehr gesellschaftlichen Unmut, einfach mehr lautere Stimmen, die sagen, das ist nicht in Ordnung. Ich habe eher den Eindruck, dass auch so Verantwortliche in Behörden und hier zur Politik, dass die halt sehr die hören halt sehr die lauten Stimmen von den Menschen, die mehr Abschiebung fordern und denken, naja, die Gesellschaft will das so. Aber ich glaube, dass es viel mehr Leute gibt, die sagen, nee, so nicht, so darf es nicht laufen. Und dass man sich da präsent zeigt. Und das kann dann sein von dem klassischen Brief an den jeweiligen Abgeordneten bis hin zu Blockaden auf der Straße, kann das ja alles sein. Und dann kann ja jede Person ihre Protestform wählen, die ihr am nächsten liegt. Also das wollen wir auch mit diesem Unterstützungskoffer, mit dem Notfallkoffer zeigen. Es geht nicht darum, dass die Form besser ist als die Form, sondern es gibt viele verschiedene Instrumente und nutzt doch die, die am besten dir und deinen Ressourcen entsprechen, sich in jeder Art und Weise gegen Abschiebung zu wehren. Nicht alle Leute können ein Solizimmer anbieten, aber die können dafür ganz viele andere Sachen machen. Das wäre unsere Idee. Und ansonsten kann ich nur dazu einladen, sich den Notfallkoffer in Ruhe mal anzugucken, durchzuarbeiten und gerne auch eben eigene Expertise. Ne? Also es gibt vielleicht noch einfach viel noch mehr und noch bessere Tools gegen Abschiebungen, die mit zuzuarbeiten, da einfach mit ins Projekt einzusteigen, dass wir einen möglichst großen Wissenspool haben. Das wäre so meine Idee. Ich glaube gar nicht, man kann uns selber als INI jetzt konkret unterstützen. Wir haben gar nicht die Kapas, irgendwie ganz viele Unterstützungsanfragen zu koordinieren, sondern ich möchte eher dazu aufrufen, selber aktiv zu werden, selber zu gucken, wo kann ich mich in meinem lokalen Umfeld einbringen, wo kann ich ganz konkret unterstützen. Weil im Zweifel ist es vielleicht eine Spende an den nächsten Flüchtlingsrat oder nächste Migrantinnen-Selbstorganisation. Das geht immer vielleicht und ansonsten habe ich, keine Ahnung, das größte Zeitraum, um mich da vor Ort einzubringen. Ach so, eine größte Herausforderung vielleicht noch. Jetzt kommt die GEAS, das wird richtig schmutzig. Also das gemeinsame europäische Asylsystem, das wird ab 26 umgesetzt. das wird richtig dreckig. Also es ist jetzt schon schlimm, ab 26 wird es schlimmer. Das heißt, alle Leute, die sich denken, ich weiß ja nicht, ob das hier alles noch so richtig läuft, ob das noch was mit Menschenrecht und Demokratie und so zu tun hat oder mit welchen Werten auch immer ich folgen möchte, die sollten jetzt aktiv werden, damit wir nächstes Jahr noch ein bisschen stabileren Beinen stehen.
Den Methodenkatalog und ganz viele Infos zu Bleiberecht und wie Mensch Abschiebungen verhindern kann, findet ihr unter bringbackourneighbors.de.
Der Fall ist erledigt.
Du bist hier nicht der Captain.
Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie.
Willkommen, ihr hört Wo herrscht Anarchie? Unsere satirische Presseschau als Teil des libertären Podcasts. Ihr denkt, die Anarchie herrsche gar nicht? Irrtum. Die deutsche Presse behauptet das Gegenteil. Und danach richten wir uns hier. Zur Abwechslung bleiben wir erstmal in der Hauptstadt. Die Tipp Berlin widmet sich der Science-Fiction in der Stadt und zu einem der Werke schreibt sie das hier.
Antifaschistische Fantasy. So nennen Judith und Christian Vogt ihre Anarchie-Dekotologie, dessen langersehnter zweiter Band dieses Jahr durch Crowdfunding realisiert werden konnte. Darin entwerfen sie eine alternative, queere, historische Vergangenheit Berlins. Es ist das Jahr 1927.
Komisch oder vielleicht typisch, dass da erst ein Crowdfunding herhalten muss. Aber gut, dass die Leute sich entsprechend des Themas selbst organisieren. Worum geht es denn konkreter?
Ausgerechnet eine Physikerin entdeckt die Magie. Um sie zu wirken, braucht es eine Kombination aus Kunst und Wissenschaft und außerdem einen Mann und eine Frau. Nun streiten Kommunisten, Anarchisten und Nazis, wie diese einzusetzen sei.
Aus der Einleitung lässt sich bereits herauslesen, dass diese binär verfasste Grundbedingung zum Wirken von Magie wohl Anlass für queeres Quertreiben ist. Der hier angedeutete Kampf zwischen verschiedenen Ideologien und Denkmodellen klingt aber auch spannend. Vielleicht sollten wir uns die Bände tatsächlich zu Gemüte führen. Die Südwestpresse schreibt:
Die Pubertät kann das Familienleben ganz schön auf den Kopf stellen, weiß der bekannte Familienberater Jan-Uwe Rogge.
Eine Frage, die sich wohl für die Zeitung stellt, ist die, wie Eltern darauf reagieren. Schließlich wird die Pubertät ja auch als rebellische, gar als anarchische Phase begriffen. In der Wikipedia wird interessanterweise auf die verbesserte Urteilsfähigkeit Pubertierender verwiesen, die infolgedessen das Verhalten ihrer Eltern eher in Frage stellen und kritisieren würden, mit den entsprechenden Folgen. Streit und Unverständnis. Aber hey, müsste das sein? Nein, muss es nicht, sagt Jan-Uwe Rogge.
Auch als Eltern darf man eine gewisse Anarchie an den Tag legen.
In der Tat gilt das für beide Seiten. Und schon werden einige der typischen Problemfelder aus dem Weg geräumt. Die oberhessische Presse geht einem besonderen Thema nach.
Anarchie in der Unistadt. So leben Punks in Marburg.
Super, diese Frage hat uns schon lange beschäftigt. Wie, bitte, leben Punks in Marburg?
Ob in der Oberstadt beim Schnorren oder bei Stadtfesten auf dem Elisabeth-Plochmann-Platz. Punks gehören zum Marburger Stadtbild. Doch wie groß ist die Szene eigentlich und leben alle Punks von Almosen?
Ach so, natürlich leben alle von Almosen, wa? Hast du mir einen Euro? Aber was sagen denn echte Punks zu diesen Spekulationen? Die oberhessische Presse lässt immerhin Ritchie zu Wort kommen, ein Urgestein der lokalen Szene.
Punk ist für mich der Lifestyle. Neben der Ablehnung staatlicher Autoritäten sei ebenso Solidarität wichtig für das Punksein. Dazu gehöre auch das Abhärten der jüngeren Generation. Als Punkrocker brauchst du ein dickes Fell, sagt Ritchie. Schließlich müsse man viel einstecken. Die Skinheads zum Beispiel oder die Cops, sagt der Altpunk, seien auf Ärger aus. Die stehen drauf, sich mit uns anzulegen. Die Dorfprolls auch.
Punks müssen leider in dieser bürgerlichen Gesellschaft mit ihren faschistoiden Tendenzen eine Menge einstecken. Eine Sache ist in dieser Gesellschaft aber wichtiger als alles andere.
Wovon leben Punks?
Ja klar. Selbst für Leute wie uns, die das Geld und das Tauschkonzept an sich ablehnen, geht es leider nicht ohne. Der Bericht führt dazu aus:
Mittlerweile macht es Ritchie wie die meisten Punks. Manchmal Nebenjob, manchmal Vollzeit, manchmal ein paar Jahre nichts, sagt er.
Also, so wie mittlerweile immer mehr Menschen in der Gesellschaft. Auch wenn man das da Patchwork-Biografie nennt. Aber okay, fühlen sich Punks wenigstens schlecht damit, arbeiten zu gehen?
Punks und Arbeit schließen sich nicht gegenseitig aus. Oder wie Tollick es sagt, wenn man sich als Punk fühlt, ist man Punk. Scheiß drauf.
Alles klar, wir haben's verstanden. Legal, illegal, scheißegal.
Das war unsere Ausgabe für diesen Monat. Von Berlin nach Tumen und zurück. Für uns ist jetzt hier Schluss und wir haben nur noch eins zu sagen. Bleibt wütend, bleibt solidarisch, bleibt gefährlich für die Herrschenden.
En les pestañes, ara avui no n'hi ha qui guanyi. Encara no tinc cara, tinc la fava com el Louis de Pinocho. De moment, tot està ple de gent, em puja per les parets, onades de xoc contra el vent. Encara no tinc cara,